Barrieren abbauen.
Psychische Erkrankung.
Vorurteile.
Mediale Darstellung.
Entstigmatisierung.
Inklusion.
Jeder Mensch hat eine Geschichte.
Psychiatrieerfahrung.
Vielfalt ist unsere Stärke.
X-Talk, der inklusive Podcast von und für Menschen mit Beeinträchtigung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge X-Talk, dem inklusiven Podcast aus den Alexianerwerkstätten. Mein Name ist Marie-Louise Buscheuer und heute bei mir zu Gast ist Judith Bacher, Seelsorgerin bei den Alexianern in Köln. Judith, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
Ja, kann ich gerne machen. Mein Name ist Judith Bacher. Ich bin Gemeindereferentin, habe in Mainz studiert, bin 60 Jahre alt, verheiratet, 3 Töchter. Und habe das große Vergnügen, seit 2 Jahren bei den Alexianern arbeiten zu dürfen.
Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, optisch hätte ich dich jetzt echt nicht auf 60 getippt. Für alle, die das jetzt nicht sehen können, weil es ist ein Podcast, mir gegenüber sitzt eine Frau mit total blauen Haaren, echt ziemlich cool. An dieser Frau wirkt nichts wie 60 Jahre alt. Also das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Das schockt mich jetzt gerade so ein bisschen.
Das war nicht meine Absicht.
Also ich hätte dich so auf das Alter meines Mannes getippt, so Ende 40. Also von daher auch einiges jünger. Okay, kurze Explosion in die Richtung. Kommen wir zurück zum Thema. Du bist Seelsorgerin und wenn ich an Seelsorge denke, dann denke ich als allererstes an den Pastor bei uns in der Gemeinde früher, Franz Josef Rerichs. Und das war, Seelsorge ist immer für mich irgendwo so mit Kirche verbunden. Ich hatte jetzt auch nochmal die Unterhaltung mit meiner Mutter bezüglich Seelsorge. Ich weiß aber mittlerweile auch, dass Seelsorge nicht immer mit Kirche verknüpft sein muss. Es gibt auch, sag ich mal, freie Seelsorge in dem Sinne.
Ja.
Und ich weiß selber, du bist kirchlich verknüpft.
Ja.
Aber ich will halt gerne einfach mal wissen, was ist Seelsorge? Mhm. Kannst du mir das mal in einfachen Worten beschreiben, was Seelsorge eigentlich ist?
Ja, kann ich machen. Ich glaube, das gelingt mir. Also ich bin angestellt im Erzbistum Köln und für mich persönlich ist Seelsorge die Suche, die spirituelle Suche nach dem Sinn des Lebens. Mhm. Und dass ich dabei Menschen begleite, dass sie zu ihrem persönlichen Sinn im Leben kommen. Und ich glaube, dass der Sinn eigentlich ganz einfach ist, nämlich glücklich sein. Mhm. Für jeden Einzelnen. Und dass meine Aufgabe darin besteht, die Menschen dahin zu führen, ihnen Mut zu machen, sie zu begleiten, dass sie zu ihrem Inneren finden. Und da, Japaner würden jetzt wahrscheinlich Ikigai sagen, also zu etwas kommen, was sie komplett erfüllt.
Ikigai habe ich schon mal gehört, aber ich muss jetzt auch gerade nachdenken, was ist das jetzt eigentlich?
Ja.
Deswegen, ich finde, das ist dieses Glückfinden ist eine unheimlich tolle Sache. Ich habe auch lange mit meiner eigenen Spiritualität gehadert. Das ist manchmal auch ein schweres Wort. Und ich habe, wie ich gerade gesagt habe, Begriff Kirche, kommt ja auch der Begriff Religion direkt mit ins Spiel.
Ja.
Ich sehe, Religion und Spiritualität sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Wie wichtig ist Kirche oder beziehungsweise Religion innerhalb der Seelsorge?
Also die Institution Kirche hat ja nun nicht den besten Ruf.
Ja, deswegen frage
da
ich auch.
Da werden wir sicherlich auch noch mal drauf zu sprechen kommen. Spiritualität, glaube ich, kann man ganz gut von dem Institutionellen schon was trennen.
Ja.
Ne, Spiritualität ist für mich, vielleicht auch den Mut zu haben, einfach mal innezuhalten im Alltag. Ne, katholische Kirche oder Kirche würde jetzt vielleicht auch mal von Gebet sprechen. Ich sage dazu eher auch, einfach mal innehalten, Zeit nehmen, Atem zu holen, Meditation. Das muss nicht immer sprachlich gefasst sein. Das kann auch wirklich mal sein, dass man sich mit Musikstück hinsetzt oder sich auf ein Bild konzentriert. Aber dass man zu sich selber findet und sich begreift als ein Teil von etwas ganz Großem Ganzen. Mhm. Und dass dieses unfassbar Große, was uns umgibt, Leben, alles hängt hier mit allem zusammen.
Oh ja.
Und das fasziniert mich so kolossal, dass ich also für mich persönlich das gar nicht mehr trennen kann. Ne? Also Spiritualität, gut, die Kirche, die bezahlt mich, Klar, das ist auch eine Existenz, für mich existenziell, aber es ist halt auch Beheimatung. Mhm. Also trotz aller Kritik und sicher berechtigter Kritik, ne, queere Community, ganzen Missbrauchsskandale, da braucht man gar nicht drüber zu reden, das ist völlig indiskutabel.
Gehen wir auch gleich nochmal drüber ein.
Genau, gehen wir noch drauf ein. Aber davon mal ganz unabhängig habe ich ja trotzdem noch mal einen Bezug zu Gott. Mhm. Und das nimmt mir auch keiner. Diese Beheimatung in mir und mit Gott.
Ja.
So, und das ist für mich immens wichtig.
Bin ich auch ähnlich. Ich, ob es jetzt Gott heißt oder Allah oder wie es auch heißt, kann ich nicht sagen. Ich bin ihm leider noch nicht begegnet. Der Glaube ist da. Mhm. Ich bin allerdings nicht mehr in der Kirche, weil ich mit der Kirche als Institution, wie du so schön sagtest, so meine Problemchen hatte, obwohl ich früher Messdiener war, in der Jugendseelsorge gearbeitet hat, all solche Spielchen, habe ich mich davon abgekapselt. Aber das ändert nichts an meiner Spiritualität oder daran, dass ich an etwas Höheres glaube.
Ja.
Wo wir jetzt schon mal von Kirche und schwierig, du hast es gerade angesprochen, Thema Missbrauch.
Ja.
Die Kirche ist aber immer noch ein Ort für viele Menschen, die sie brauchen, der auch da ist. Aber die Themen Missbrauch kommen immer wieder auf und die Verantwortung der Kirche wird da ja auch viel diskutiert.
Ja, ja.
Was bedeutet das für dich als Seelsorgerin? Wie gehst du damit um, mit diesen Fragen, mit dieser Verantwortung, mit diesen offenen Themen?
Ja, also ich merke in mir da eine große Wut jedem einzelnen Täter gegenüber.
Ja.
Ich habe auch früher 10 Jahre in Kinderheimen gearbeitet, in der Jugendhilfe. Und ganz viele von den schwerst traumatisierten Kindern sind Missbrauchsopfer. Ne? Entweder sexueller Missbrauch, Machtmissbrauch, da gibt es ja eine Vielzahl. Und da früher habe ich schon festgestellt, ich kann nicht mit Tätern arbeiten. Mhm. Und das ist natürlich in der Kirche oder in meiner Institution, wo ich jetzt eben beheimatet bin, da immer so hinter die Köpfe zu schauen, ne? Wer ist Täter? Ne? Wer nutzt seine Macht aus? Es gibt ja auch spirituellen Missbrauch, also eine innere Abhängigkeit, ne? Wer hat, also da kriege ich schon, also merke ich jetzt auch beim Reden wirklich,
Anspannung.
Genau, ne? Da geht es bei mir der Blutdruck hoch. Mhm. Und nichtsdestotrotz würde ich mich, also ich glaube, ich würde jeden Einzelnen verraten, wenn ich jetzt der Institution den Rücken kehren würde und sagen würde, okay, mit so einer Täterorganisation will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Was machen wir denn dann mit denen, die verraten wurden, ne? Oder missbraucht wurden? Ne?
Ja.
Und dann auch, was machen wir mit denen, die trotzdem beibleiben und anständig? Ne? Ja, es gibt natürlich ja auch viele anständige Leute. Und da muss ich sagen, da muss ich einen Arsch in der Hose haben, dabei bleiben. Mhm. Und das sehr gut mir anschauen, mit wem habe ich es da zu tun. Und dann auch in Konflikt gehen, durchaus. Ne? Das bin ich mir da auch schuldig, um jeden Einzelnen, der missbraucht wurde. Aber dann denen zur Seite zu stehen, die irgendwie in der Luft hängen. Ne? Hm. Die missbraucht wurden, die drangsaliert wurden. Ne? Sei es auch spirituell, nicht nur sexuell, ne? Auch Machtmissbrauch. Und da einfach mit viel Humor, hoffe ich, aber sehr großer Entschlossenheit zwischenzugehen. Ne?
Also mein Respekt vor dir wächst hier gerade immens, weil ich kenne selber Überlebende. Ich mag das Wort Opfer nicht.
Ja.
Das ist bei mir, weil macht uns klein, uns Überlebende.
Ja.
Und ich kenne Überlebende von spirituellem und sexuellem Missbrauch auch im Organisation Kirche. Und ich finde es toll, dass du den Leuten dann trotzdem, also dennoch oder gerade deswegen zur Seite stehen willst und das Ganze nicht verrätst, weil viele kehren dem Ganzen dann einfach den Rücken und sagen, ich habe damit nichts mehr zu tun.
Ja, ja,
aber dann trotzdem an vorderster Front zu stehen und sich noch um die Leute zu kümmern, finde ich echt super. Ich wirklich super.
Ja, kümmern, also das finde ich, macht auch klein. Ne? Ich kümmere mich nicht, sondern ich stehe zur Seite.
Okay.
Und versuche zu begleiten und stark zu machen und den Sprachlosen eine Stimme zu geben.
Das hört sich schön an. Das finde ich gut.
Ne, und nicht kümmern. Kümmern ist so, der andere ist, ne, kann sich nicht mehr rühren und ich bin dann die Macherin. Ne? Und so weit will ich mich gar, so wichtig nehme ich mich gar nicht. Ne, das ist so, nee, ich gebe.
Das ist jetzt so, ne, sehr sympathisch, doch, ja.
So, und mit Opfer, ja, das auch, weil es, also niemand ist ja nur Opfer. Ne? Das ist so eine Reduzierung. Ne? Also da, nee, kann ich mitgehen. Ne? Betroffene oder Überlebende finde ich sehr schön. Ja.
Weil Opfer ist, finde ich, immer so, man wird dann in so eine Rolle gedrängt.
Ja.
Man ist der Mensch, der jetzt gelitten hat und man muss denjenigen behüten und betüddeln. Aber das, das zu überleben viel Stärke kostet, ist so, wird nur leider oft nicht gesehen.
Ja.
Wo wir schon bei kritischen Fragen sind. Du lachst, weil das ist eine Frage, die hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Da hast du selber gesagt, ey, da würde ich gerne mal drüber sprechen.
Ja.
Queere Community.
Ja.
Queere Community in der Kirche.
Ja.
Umgang der Kirche mit der queeren Community.
Ja.
Wie ist denn da deine Haltung zu? Wie siehst du das Ganze?
Ja, das ist, ja. Also ich habe es ja schon eingangs gesagt, ich bin so fasziniert von der Vielfalt des Lebens, ne, was uns hier alle umgibt. Mhm. Und ich liebe es einfach bunt. So.
Ich sehe es an deinen Haaren.
Ja, ja, das ist vielleicht auch ein Ausdruck davon. Und mir tut selber wirklich zutiefst weh, Menschen, die anders sind oder irgendwie Wesen, die anders sind, ne, Tiere, Pflanzen, alles, was nicht in, in irgendwelche Schubladen passt, ne, das, ne, wer bestimmt denn, ne, wer das Recht zu leben hat? So, und bei der queeren Community, da sind so fantastische Menschen dabei. Und da, genau, das ist das zweite Thema, wo mein Blutdruck steigt, ne, wenn das so eine Arroganz, wirklich so eine Amtsarroganz dahinter steckt. Und ich denke auch, ja, Verlogenheit ist jetzt ein starkes Wort, ne, aber wie viel von den queeren Leuten sind selber auch in der Kirche an führender Position.
Ich wollte es gerade sagen.
Ne? Und dann diese Leute, die sich dann raus, ne? Nein, Homosexuelle wollen wir nicht, aber,
Aber wie viele homosexuelle Priester gibt es? Bestimmt einige.
Ja, und das, da denke ich mir auch, also das, ja, das ist so unanständig einfach. So, und das, ne, das ist mein ganzes Gerechtigkeitsempfinden, ne? Und einfach die Liebe zum Leben, die mir da verbietet, irgendwie diesen Leuten nicht beizustehen, ne? Also da auch eine Stimme zu geben. Ich war ja auch mit vor dem Dom, ne, bei dem Gottesdienst, den wir da gehalten haben.
Ja, ich habe davon gehört.
Und homosexuelle Paare auch gesegnet haben. Das ist für mich
fand
so ein
stark, fand ich richtig toll.
So ein, so ein Minimum, was ich tun kann. Ne? Mhm. Also einfach da auch bescheiden, ne, irgendwie, ich bin da auch nicht an also die Lauteste so, aber ne, zumindest da sein und ich hoffe, da zu sein, ne, wenn es drauf ankommt oder einfach mal Farbe bekennen und wenn es blaue Haare sind. Wobei die bunten Haare, die haben einen anderen Hintergrund, warum ich die trage.
Aha. Würdest du den erzählen oder ist das was ganz Privates?
Nein, ist, ja, nee, ist eigentlich nicht privat. Das ist, das kam noch aus der Jugendhilfe. Da habe ich in einer Kindergruppe gearbeitet mit schwerst traumatisierten Kindern.
Ja.
Und wir hatten schon den Anspruch, dass die Kinder auch in die Regelschulen kommen, nicht nur Förderschulen. Und neben unserem Haus, wo wir also anonym auch lebten mit den Kindern, da war also eine normale Grundschule. Und dass einer der unserer Kinder kam aus dem Kongo. War also auch von der Hautfarbe anders und der wurde da unglaublich gemobbt.
Ach Gott, der Arme.
Er war der Einzige mit einer dunklen, farbigen Hautfarbe. Und der wollte da nicht mehr hin deswegen. Und dann habe ich ihm mal versprochen, dass ich, wenn ich ihn mal von der Schule abhole, dafür sorge, dass alle nur noch auf mich starren. Und er mal ein bisschen Luft holen kann. Und dann habe ich mir die Haare übers Wochenende knatschrosa gefärbt.
Wie geil!
Also so ein, ne, wirklich so ganz dezentes Neonrosa.
Ganz dezentes Neonrosa.
Meine Kinder, die kriegten so Schreikrämpfe. Mama, uns brauchst du aber nicht zur Schule bringen oder abholen. Wir kriegen das selber hin, danke.
Sehr schön.
Aber ihn habe ich dann abgeholt und es hat echt funktioniert. Ne? Aber ich habe daraufhin dann auch wirklich gemerkt, wie das ist, wenn so alle Grenzen plötzlich ignoriert werden. Ne? Ich wurde angefasst, ne, bedrängt, wo ich dann nur dachte, mein Gott, und das macht dieses Kind wirklich ständig mit.
Und das nur wegen der Haarfarbe?
Und das war so, ne, was ich damit ausgelöst habe. Und dann dachte ich, also da bin ich wirklich auch noch mal nachdenklich geworden.
Das kann ich total verstehen.
Wie das ist, wenn man irgendwie anders ist, ne, sei es Hautfarbe, Haarfarbe, eine längere Nase oder, ne, es ist ja, wird ja immer intoleranter, so, und ja, und jetzt mache ich es einfach so, um Zeichen zu setzen, ja, es gibt Menschen, die haben Spaß an blauen Haaren, na und,
ich
deswegen schlecht oder, ne, doof oder, und wenn ja, wer bestimmt das denn, ne, wer bestimmt die Regelfarbe, ne, wer bestimmt die Norm? Und ich finde, das sollte man auf ganz viele Dinge mal runterbrechen. Ne? Wer bestimmt eigentlich was? Das Schönheitsideal bei Frauen. Ne? Wenn ich mir diese Grünpolitikerin, ne, die Ricarda Lang.
Wird gemobbt, weil sie dick ist.
Ja,
da wird
ja, aber andere, so männliche Politiker. Ich kenne da den Gesundheitsminister von NRW zum Beispiel. Ja, da habe ich noch nie so eine Karikaturen oder so ein Mobben erlebt, ne, wie bei der Frau. Ne?
Wenn wir uns mal auf, da jetzt mal einen Exkurs kurz hinzumachen, das Idealbild einer Frau hat sich im Laufe der Jahrhunderte so oft geändert. Ruben hat sie gemalt, dick und mit großen Brüsten, mit Speckrollen.
Genau.
Ne? Und dann kamen die 20er, Heroin-Schick, irgendwann in den 90ern.
Ja.
Wir können uns nicht immer anpassen.
Richtig.
Wir haben halt unsere Figur. Ich muss das auch hart lernen.
Ja, aber das gehört mit eben dazu, ne, zur Eigenliebe oder Eigenakzeptanz. Und dann sind wir auch wieder beim Anfang. Ne?
Richtig.
Dass Spiritualität heißt eben auch, dass ich mich selber erstmal akzeptieren lerne. Als Teil der Schöpfung, als Teil des Lebens um mich herum. Und da bin ich zu Hause. Ne? Und wer bestimmt, was mich glücklich macht, das kann ja nur ich selber. Also muss ich zu mir selber erstmal finden. Und damit sind wir ja wieder
am Anfang bei der Spiritualität.
Genau.
Du hast eben Intoleranz gesagt. Wir haben jetzt da kurz drüber gesprochen. Da kann ich jetzt einen super Bogen draus schlagen. Mhm. Deswegen greife ich das auf. Weil du arbeitest jetzt bei den Alexianern.
Ja.
Oder bist bei den Alexianern eingesetzt, kann man ja viel eher sagen.
Genau.
Und wo Alexianer draufsteht, sind psychische Erkrankungen drin.
Ja, oder Behinderung.
Oder Behinderung, genau. Mhm. Wie bist du eigentlich, jetzt mal davon abgesehen, dass du, ich weiß nicht, ob ihr zugewiesen wird euren Bereichen oder ob ihr euch die selber aussuchen könnt, wie bist du eigentlich dazu gekommen, in dem Bereich Behindertenarbeit aktiv zu sein als Seelsorgerin? Gab es da eine persönliche Geschichte oder einen besonderen Anlass oder bist du zugewiesen worden, wie ich jetzt gerade so schön sagte?
Nein, wir dürften uns das tatsächlich aussuchen. Also ich hatte das Glück, dass dann auch jemand in Ruhestand gegangen ist, dass die Stelle frei geworden ist und dass das Bistum trotz der ganzen Sparmaßnahmen dieses Arbeitsfeld, diakonische Pastoral heißt das ja, Gott sei Dank.
Das ist immer so tolle Namen.
Ja, und das ist ein sehr liebevoller Name.
Okay.
Diakonische Pastoral finde ich, also treffender kann man das nicht beschreiben. Das ist sehr wertschätzend.
Mhm.
Und dass dann noch so viel Energie, ne, also auch Kosten, ne, Geld reingesteckt wird, da bin ich wirklich noch froh. Ne, trotz allem Sparen, was im Moment im Bistum oder überall ja notwendig ist, ja, ist das. Und ich habe mir das ausgesucht. Gut, das ist sicherlich meine Vergangenheit mit der Jugendhilfe auch.
Ja, die traumatisierten Jugendlichen.
Ne, genau, Kinder, ne? Und es ist auch auf der anderen Seite so, dass ich mir so überlege, mit 60, was will ich noch? Und ich möchte mein Leben oder, ne, das, was mir an Zeit, auch Arbeitszeit noch bleibt, sinnvoll einsetzen. Ne, und dazu gehört kein Pille-Palle-Themen, sondern wenn, dann noch mal ins Eingemachte. Und das ist für mich wirklich so eine Zielgruppe, wo es ans Eingemachte geht. Es sind existenzielle Fragen. Es geht immer um existenzielle Dinge und es macht mir einfach da große, große Freude, mit den Menschen zusammen einfach noch mal unterwegs zu sein. Ne? Und wenn ich da unterstützen kann, freue ich mich. Finde ich für mich persönlich sehr erfüllend.
Hört sich echt super an. Mich würde mal interessieren, also jetzt nicht ich, aber wenn jemand Seelsorger werden möchte, egal ob männlich, weiblich, divers, wie auch immer, wie ist so der Weg dahin, so Ausbildung, Qualifizierung, wie macht man das?
Hm. Also Gemeindereferentin, die müssen sich bewerben. Also vom Schulabschluss ist Abitur. Mhm. Und dann bewerben Bistum. Mhm. Und es gibt eine Ausbildungsstelle in Paderborn. Also zu meiner Zeit gab es noch eine in Mainz. Ich habe in Mainz studiert. Und dann wird man eng begleitet. Ne? Ist ja auch für einen selber nochmal sehr verändernder Weg.
Ja, natürlich.
Und dann nach 3 Jahren in der Regel, ne, wird man dann in den Gemeinden eingesetzt. Es gibt auch so Quereinsteiger. Es sind ja bei den Alexianern auch eine, die also aus dem Pflegedienst kommen zum Beispiel und dann sagen, ach ja, Seelsorge würde mich auch noch interessieren. Kann ich mir gut vorstellen, neben meinem Hauptberuf zu machen für ein paar Stunden. Und da gibt es dann auch noch Möglichkeiten im Bistum, sich ausbilden zu lassen.
Muss ich als Seelsorgerin einer Kirche angehören?
Ja, ja, ne? Ja, ja. Okay. Also ne, wenn ich jetzt katholische Seelsorgerin, sollte ich natürlich auch in der katholischen Kirche sein, getauft, gefirmt und mich schon also so mit den Grundprinzipien schon identifizieren können. Ja, das heißt nicht, dass ich nicht kritisch sein darf, überhaupt nicht. Aber es ist halt so, dass ich schon, klar, eine Identifikation sollte schon da sein. Evangelische Kirche wird es ähnlich sein. Ne? Mhm. Und wir versuchen dann schon in der Begleitung, dass wir dann auch für andere Konfessionen oder Kirchen offen sind. Aber unsere Wurzeln sind dann natürlich schon erstmal in unserer eigenen Kirche dann, ja.
Du hast dich also direkt als erste Ausbildung nach der Schule als Seelsorgerin entschieden.
Ja, genau. Und dann erst später kam dann Sozialpädagogik noch dazu und diverse Zusatzausbildungen. Aber so mein erster Schritt nach dem Abitur war dann tatsächlich Seelsorgerin zu werden. Mhm. Ich bin in der Jugendarbeit groß geworden, ganz klassisch. Ne? Mhm. Und dann habe ich schon so für mich bemerkt, ja, das ist so mein Ding. Sozial, im sozialen Bereich, nicht in den Profitbereich zu gehen. Mhm. Es ist mir nicht so wichtig, ob ich ein Haus habe, ein eigenes oder ne, dreimal im Jahr im Urlaub fahren kann. Das ist für mich nicht ganz so. Ne.
Schön, dass du das schon in jungen Jahren gefunden hast.
Ja, ja, ich glaube auch.
Älter werden, um herauszufinden, was ich in meinem Leben will.
Ja, das war, ich muss auch sagen, so, ich wundere mich auch im Rückblick immer wieder, dass das so ein sicherer, ne, so da geht's
das,
lang.
Das ist aber schön, das ist wirklich schön.
Ja.
Da geht mir gerade das Herz auf, wenn man schon früh weiß, das will ich machen. Mhm. Und da geht mein Herz hin.
Ja.
Das ist echt toll. Gehen wir noch mal auf deine eigentliche Arbeit als Seelsorgerin zurück.
Ja.
Eingangs gesagt, du bist hier bei den Alexianern. Wo Alexianer draufsteht, sind psychische Erkrankungen oder Beeinträchtigungen drin. Ja. Du hast vorher in der Jugendseelsorge gearbeitet, sagtest du. Gibt es, wenn in deiner Arbeit mit Menschen mit psychischen Behinderungen, irgendwelche speziellen Herausforderungen, die dir da in deinem Alltag begegnen?
Ja, ich muss sagen, ich bin ja erst 2 Jahre da. Ich bin, das ist
schon eine lange Zeit.
Ja, aber ich muss sagen, ich muss da noch sehr, sehr viel auch lernen. Mhm. Ne? Also die Erkrankungen, die haben halt auch Symptome. Ne, wo ich dann auch so denke, ja, wie weit kann ich gehen? Ne? Also so Grenzen respektieren und trotzdem auch manchmal so dran titschen und sagen, ja, du bist psychisch vielleicht in der einen oder anderen eingeschränkt, aber ne, trotzdem geh mal den unbequemeren Weg. Ne? So Selbstreflexion oder auch mal das was weh tut, ne? Sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben viel Themen, die sich mit Tod, Trennung, Schmerzen in diese Richtung beschäftigen. Und da kommt es natürlich auch trotz allem, wo ist dein Grund, ne? Wo ist dein, was trägt dich da? Ne? Mhm. Und das kann dann natürlich schon manchmal so in Grenzbereiche gehen, wo ich dann doch sehr vorsichtig bin. So, ne? Wenn Leute jetzt mit Suchterkrankungen Rückfälle haben oder ne, in Psychosen akut, ne?
Ja.
In der Psychose sind, da muss ich einfach auch noch viel lernen, ne? Wo ich das so ein bisschen auspendel. Ne? Wie weit kann ich gehen, wo muss ich vorsichtig sein? So,
das, wo ist jetzt vielleicht doch eher der Therapeut oder der Psychiater genau, gefragt? Ne?
Wo ist das eigentlich nicht mehr so, ne, die Aufgabe der Seelsorge?
Vermischt sich viel?
Ja, ich glaube schon. Hm. Ich meine, wo, also ja, deswegen meine ich schon, dass ich als Seelsorgerin auch Ahnung haben muss, mhm, ne, von den Erkrankungen, von den aktuellen therapeutischen Wegen. Mhm. Ich glaube, es reicht nicht aus, nur in Anführungsstrichen Seelsorgen, also theologisch, ne, mhm, fit zu sein, sondern ich muss mich da auch wirklich weiterbilden, was das, mhm, andere angeht.
Das ist genau das Beispiel. Ich habe mit einer bekannten Freundin gesprochen, die hat auch ihren Master in Religion, die hat auch als Seelsorgerin gearbeitet, in einer Freikirche allerdings. Und sie hat mir mal gesagt, sie findet es unheimlich schade, dass in der modernen Psychotherapie, egal in welchem Bereich, die spirituelle Basis oder die spirituelle Arbeit so wenig Raum bis gar keinen Raum einnimmt, mhm, weil das für einen Menschen unheimlich wichtig ist. Ich hatte auch keinen, der mich da irgendwie durch meine Zweifel und durch meine Suche geführt hat. Ich musste das komplett mit mir alleine machen, weil ich mich hätte nur an den Seelsorger der katholischen Kirche wenden können. Ja. Mit der katholischen Kirche habe ich gestruggelt.
Ja.
Ich hatte keinen, der mich spirituell irgendwo mitgenommen hat, an die Hand genommen, mhm, hat und mit mir mal gesucht hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, deswegen finde ich das so toll, dass du als Seelsorgerin in diesem psychotherapeutischen, psychosozialen Bereich arbeitest. Mhm. Das ist, als wenn da eine Lücke geschlossen wird, finde ich.
Ja, ich denke auch. Es kann ergänzen.
Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass, weil ja gerade Kirche auch viel, du sollst, ne?
Also, mea culpa, ich bin schuld.
Genau, kann das auch eine große Gefahr sein,
ja,
ne? Dass also, ich kenne mich jetzt nicht so sehr mit Zwangsstörung zum Beispiel, mhm, aus, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass Kirche da auch ganz schön viel auslösen kann, vernichten kann.
Ich kann dir sagen, dass ich habe unheimlich viele, viele Jahre immer das Gefühl gehabt, dass ich an allem schuld bin.
Genau.
Und das hat, ja, unter anderem mir tatsächlich auch durch die katholische Kirche ist das bei mir verstärkt worden.
Ja, ja.
Ne, von meinen Eltern mitgegeben und meinen Großeltern und durch die Kirche, durch meine große Schuld,
ja,
Gebet extrem verstärkt, sodass ich viele Jahre brauchte, um mir einfach mal klar zu werden, ich bin nicht schuld, dass die Titanic untergegangen ist.
Richtig. Ja, ja.
Ich hätte mich wirklich gerne dafür verantwortlich gemacht, aber ich war es nicht.
Ja, aber ich meine, gerade diese Schuldfrage, ne, dieses, mhm, dieses Fehlen von Warmherzigkeit, ne,
ja,
auch mal sich selber gegenüber, also auch eine Fehlerkultur, wo ich mich selber mal in den Arm nehmen kann, ne, das, und da finde ich, wenn wir da als Kirche oder als Seelsorge, hm, einspringen können, ne, dass wir den Leuten genau das ermöglichen. Hm. Nimm dich doch mal selber in den Arm. Ne? So, die Liebe Gottes zu spüren. Du bist ein Geschöpf Gottes.
Hm.
Du bist Teil dieser großartigen Schöpfung. Da können wir, glaube ich, sehr viel auch Schmerz, ne, an Wunden schließen helfen. Ne?
Das auf jeden Fall möglich.
Aber wir müssen, wie gesagt, wir müssen auch Ahnung haben vom Fach Psychiatrie.
Genau.
Das reicht nicht aus, da immer nur zu sitzen, eine Kerze anzuzünden und Schokolade zu verteilen. Ne? Also das sollte dann schon reflektierter sein, fachlicher sein. Ne? So.
Finde ich super. Du hast jetzt gesagt, du musst auch psychisch davon was verstehen, wenn du mit uns arbeitest. Ich gehöre ja auch zu deinen Klienten in dem Sinne. Ich möchte ein positives Beispiel aus deiner Arbeit hören. Irgendetwas, was dich vielleicht auch von den Alexianern, vielleicht aber auch vorher schon, etwas, was dich besonders eindrücklich und nachhaltig beeindruckt hat, wo du bis heute noch dran denkst und sagst, das war toll.
Mhm. Ach, da könnte ich einiges jetzt, aber
Eins. Sonst sprengen wir
Arbeit,
den Rahmen.
Ja, genau, die Arbeit mit dem Werkstattrat. Also ich durfte da ja jetzt eine Weile Gast sein im Werkstattrat und ich finde die Arbeit da ganz großartig.
Mm.
Und zwar, weil das Betroffene für Betroffene Verantwortung übernehmen,
mm,
richtig hart diskutieren teilweise,
mm,
und da auch zeigen, jeder hat sein Tempo. Ne? Es gibt da sicherlich auch mal Grenzen, aber es wird mit unglaublichem Respekt einander zugehört, auch bei Meinungsverschiedenheiten. Oh. Und es ist ein wunderbares Beispiel, finde ich, dafür, dass psychische Erkrankungen, ja, klar, man ist psychisch erkrankt, aber eben nicht nur. sondern es gibt daneben noch ganz viel andere Bausteine, die super in jedem funktionieren. Und das zum Erklingen zu bringen, ne? Und diese Resonanzen zu nutzen, die da sind. Und diese, ja, das finde ich einfach, also im Werkstattrat finde ich das großartig gelungen, aber eben auch dann in den Werkstätten, ne? Was da geleistet wird oder gemacht wird, finde ich ganz großartig.
Für alle, die sich jetzt fragen, was ein Werkstattrat eigentlich macht, auch dazu gibt es eine Podcast-Folge, die ich euch natürlich in den Shownotes verlinke, wie so einige andere Informationen auch. Unser Techniker hat mir gerade schon ein Schild hingehalten. Wir kratzen an den 30 Minuten oder sind drüber hinweg. Deswegen sputen wir uns jetzt ein wenig über die Fragen. Ich arbeite selber auch als Genesungsbegleiterin mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Kriege dann oftmals natürlich die Probleme und Sorgen der Ratsuchenden mit. Ich habe meine Mechanismen, wie ich damit umgehe. Wie gehst du damit um?
Jetzt muss ich, die Frage habe ich jetzt nicht so ganz verstanden.
Okay. Wenn andere mit ihren Problemen und Sorgen zu dir kommen, nimmst du die mit oder hast du einen Mechanismus, wie du damit umgehst, dass du das für dich ablegen kannst?
Ja, also mitnehmen tue ich es nicht. Ich glaube, da würde ich den anderen nicht ernst nehmen. Ne, es sind seine Sorgen, seine Probleme oder das, was seine Last so. Ne? Aber ich versuche, denjenigen stark zu machen, dass ich merke, so, es kann auch gut bei demjenigen bleiben. Es gibt manche Überforderungen, da versuche ich dann über Netzwerk noch andere hinzuzuschalten nach Rücksprache, ne? Bitte ich um Erlaubnis.
Ja, kenne ich.
So, dass es eben verteilt wird, ne? Oder dass nochmal ein anderer mit drauf schaut, wenn ich eben merke, Seelsorge ist an der Stelle vielleicht gut, ne? Klar, man kann immer mit mir sprechen, aber wenn es um konkrete Lösungs, ne, sind manche besser, ganz klar, ne? Und da ist, denke ich, eher so meine Aufgabe, dann zu vernetzen oder, ne, mitzuschauen, wer ist da jetzt genauso der Richtige. Und dadurch kann ich das dann auch gut da lassen, ne, und nehme das nicht so mit.
Das ist sehr gut. Das ist natürlich auch eine absolut produktive Art und Weise, dann damit umzugehen. deine persönliche Motivation als Seelsorgerin zu arbeiten?
Ja, ich, weil ich die Menschen liebe.
Ich sage immer, ich hasse Menschen und arbeite dann selber mit denen. Aber ich verstehe dich. So, das ist so. Ja. Menschen als Masse finde ich immer sehr unangenehm, aber wenn ich dann diese Einzelschicksale erkenne, da geht dann auch mein Herz auf.
Ja, das heißt nicht, dass sie mich nicht nerven können, so, ne? Genau. Ganz klar, ne? Aber so die Liebe zum Menschen oder zum Einzelnen hin, ja, es ist einfach mein Ding. Wobei ich eben auch gerne mit Tieren arbeite, ne? Aber Tiere so, oder mit Pflanzen, toll, ne? Aber das ist, ich glaube, ich liebe das Leben.
Dann bist du, glaube ich, da genau richtig. Vielleicht ist es doch die Liebe Gottes, die durch dich spricht.
Tja.
Einmal sozusagen. Letzte Frage, bevor wir in den Abspann kommen. Wenn jemand jetzt zuhört und überlegt, hey, Seelsorge, ich bin in der Kirche, Mitglied in der Kirche, ich bin in der Kirche auch irgendwo verankert in meinem Glauben, Seelsorge wäre der richtige Beruf für mich. Was würdest du so einem Menschen raten? Was sollte er dann unternehmen?
Ja, wie gesagt, erstmal sich ans Bistum wenden, an die entsprechenden Stellen. Und dann mit denen ins Gespräch gehen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ne? Es gibt ja ganz, also es muss nicht der Hauptberuf Seelsorge sein. Es gibt noch ganz viele Nebenaktivitätsplätze, ne? Und sich da einfach mal beraten lassen. Ne? Was gibt es für Möglichkeiten? Wo kann man das ausleben? Vielleicht auch mal ins Kloster gehen, ne? Da auch mal schauen, was es da für Angebote gibt, spirituelle Gewohnheiten, vielleicht sich auch mal Übungen, ne, sowas sich antrainieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten.
Ich werde natürlich schauen, ob ich passende Links dazu finde, zu den Ansprechpartnern, gerade so hier im Bereich Erzbistum Köln, wo wir jetzt zugehören.
Ja.
Natürlich, wir sind in Köln. Packe ich euch dann in die Shownotes. Judith, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe dich jetzt noch einiges besser kennengelernt. Ich sehe dich immer nur hier rumflitzen. Ich freue mich, dass du mit mir über deine persönlichen Erfahrungen gesprochen hast. Und ich wünsche dir für die Zeit als Seelsorgerin noch ganz, ganz viele tolle Momente bei uns, bei den Alexianern und in deinem Beruf und hoffentlich vielen Menschen, denen du helfen kannst.
Ja, vielen Dank.
Und falls ihr Lust habt, einmal Teil dieses Podcasts zu sein, findet ihr unsere Kontaktdaten natürlich auch in den Shownotes. Und natürlich alle, die ich angesprochen habe, wie zum Beispiel die Alexiana. Da natürlich die spezielle Seite zu der Seelsorge und natürlich auch die Seelsorge im Erzbistum Köln. Ich suche euch da was raus. Und dahin, bis zum nächsten Mal und lasst ein Abo da.